Hallo und Servus und herzlich willkommen bei der starken Stimme, dem Podcast vom Bundesverband Selbsthilfe Österreich. Mein Name ist Mario Schlichting und bevor wir in die heutige Folge reingehen, möchte ich mich einfach mal ganz kurz bedanken bei all unseren Gästen, die wir jetzt hier schon aus Österreich im Podcast hatten. Für mich war das immer sehr spannend und sehr interessant, euch zuhören zu dürfen. Ich bin unfassbar dankbar für die Offenheit. Und muss auch sagen, dass ich für mich in der Selbsthilfearbeit sehr viel daraus nehmen konnte. Das einfach nur mal ganz kurz so vorweg, einfach mal als Lob für alle, die jetzt hier schon zu Gast waren und auch noch zu Gast sein werden. Es ist für mich einfach eine ganz, ganz tolle Sache, euch hier zuhören zu dürfen und mit euch, mit dem Bundesverband Selbsthilfe Österreich, dieses Projekt anzugehen. Es ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Und bevor ich jetzt hier mich weiter verzettel, gebe ich natürlich wie immer das Wort weiter an meine Co-Moderatorin, an die Waltraud. Hallo Waltraud.
Hallo und servus Marius und danke für deine lieben Worte. Ich könnte natürlich jetzt ein bisschen spitzfindig sagen, vielleicht kann ja das kleine Österreich auch mal dem großen Deutschland was mitgeben auf den Weg. Aber wir geben unser Bestes. Heute, also bis jetzt haben wir ja schon einige spannende und bewegende Geschichten gehört über von Menschen, denen das Leben gerettet wurde mit einer Organspende und Transplantation. Und heute geht's weiter in der Richtung. Und ich freue mich sehr, dass die Irene bei uns zu Gast ist und sie hat auch eine sehr, sehr bewegende Geschichte. Hallo Irene.
Hallo, freut mich, dass ihr mich eingeladen habt. Das hat mich wirklich sehr überrascht und auch gefreut. Mein Name ist Irene, ich bin jetzt 36 Jahre alt. Ich bin im Alter von 2 Jahren als erstes Kleinkind in Österreich herztransplantiert worden. Das Herztransplantationsprogramm in Österreich hat nach Deutschland begonnen. Die Deutschen haben da schon Vorarbeit geleistet. Und es wurde 1984 in Österreich wurde die erste Herztransplantation an einem Kind durchgeführt. Und ich war 88 dann dran, also 1984 wurde die erste erfolgreiche Herztransplantation durchgeführt und ich war 1988 das erste Kleinkind, eben im Alter von 2 Jahren. Das Ganze ist so entstanden, dass ich eigentlich im Alter von 6 Monaten bereits die ersten Symptome gezeigt habe, aber die Ärzte haben das nicht rechtzeitig erkannt und die Diagnose wurde dann praktisch erst gestellt, wie das Herz schon so schwer geschädigt war, dass man nichts mehr machen konnte. Es wurde dann versucht, das Herz zu retten. Also ich habe dann sehr lange Zeit im Krankenhaus verbracht, immer wieder und immer wieder raus und immer wieder ins Krankenhaus, habe Infusionen bekommen. Aber der Schaden war schon zu groß und man konnte das Herz nicht mehr retten. Und dann hat der Professor Laskovic, der hat damals die Herztransplantation geleitet, mich auf die Liste gesetzt. Es war natürlich sehr unwahrscheinlich, dass ein Kinderherz als Spende zur Verfügung stehen würde. Und ja, es wurden pathologische Gespräche mit meinen Eltern geführt, aber es war dann zu aller Überraschung, ist dann praktisch 3 Tage später schon, ist wirklich ein Kinderherz gekommen und ich konnte transplantiert werden. Die OP ist einwandfrei verlaufen, also ein Bilderbuch-OP praktisch, Bilderbuch-Verlauf im Allgemeinen kann man sagen. Mir ist es super gut gegangen. Ich habe dann auch natürlich in dem Alter gar nicht verstanden, was los war im Prinzip. Und muss dann auch natürlich dazu sagen, dass ich, bis ich wirklich erwachsen war, auch das Ganze nicht so richtig verstanden habe, wie dankbar ich eigentlich sein sollte. Das versteht man als Kind einfach nicht. Für mich war das ganz normal. Für mich war das mein Herz. Ich wusste wohl, dass es nicht mein Herz war, sondern ein transplantiertes Herz von einem Kind, das gestorben war. Also das hat man mir nicht verheimlicht. Aber dass das jetzt wirklich ein Privileg ist und dass das einem das Leben rettet, das habe ich natürlich erst verstanden, wie ich erwachsen war.
Hast du da in der Schulzeit, also erstens mal hast du das ja unfassbares Glück, dass das so schnell ein Herz für dich da war und ein Kinderherz natürlich. Mhm. Und hast du da auch in der Schulzeit keine Erinnerung daran, dass da was Gröberes mit dir passiert war?
Inwiefern was Gröberes passiert?
Also deine Lehrer haben ja wahrscheinlich gesagt, ja, du musst aufpassen beim Sport, oder nicht?
Nein, gar nicht in diese Richtung. Das haben hin und wieder die Ärzte ein bisschen gesagt, dass ich aufpassen muss. In der Schule wurde das sehr wohl gesagt. Also meine Mutter hat das ursprünglich, also in der Volksschule, wusste das die Direktorin und die Lehrerin. Das wurde dann, da gab es einen ganz unschönen Vorfall eigentlich. Da hat das die, ich weiß nicht, von wem das ausgegangen ist. Das war gleich, also bei uns funktioniert das so, dass man halt in der Volksschule, wenn die ersten paar Kinder Geburtstag haben, in der ersten Klasse Volksschule, da wird halt einfach die Klasse eingeladen. So hat das da auch funktioniert und das war eine von den ersten Geburtstagspartys, die muss gleich nach Schulbeginn gewesen sein. Und da hat eben eine von diesen Müttern, die das veranstaltet hat, hat mich dann halt gefragt, praktisch im Spielen, kann ich mich vage erinnern, du, ich habe gehört, du bist herztransplantiert. Und ich habe daraufhin gesagt, ich wollte spielen. Meint, ja, ich bin herztransplantiert, ich habe ein neues Herz bekommen. Bin weggelaufen, weiter spielen mit den anderen Kindern. Und diese Mutter hat dann beim Elternabend allen anderen Eltern, inklusive der Lehrerin, erklärt, ich bin ansteckend und man möge mich doch bitte in eine Sonderschule geben und ich habe nichts unter anderen Kindern verloren. Ja, ich sollte vielleicht erwähnen, dass das eine Ärztin war, was das Ganze etwas amüsant macht irgendwie. Das war ein bisschen der Kampf, die nächsten 8 Jahre, wo ich in der gleichen Schule war, dass mir immer wieder, direkt wurde es mir nicht gesagt, aber ich habe immer wieder gespürt, dass da irgendwas ist, dass die Leute nicht verstehen, dass das gruselig ist, dass ich wirklich für ansteckend gehalten werde, wobei natürlich eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Also ich war natürlich höchst prädestiniert, mir alles einzufangen, was alle anderen rundherum hatten. Mhm. Aber bis auf das gab es jetzt eigentlich nicht so wirklich negative Situationen. Also da hatte ich auch ein bisschen Glück. Es wollten oft, vor allem Lehrer, haben dann gemeint, sie wollen die Verantwortung nicht haben, wenn ich zum Beispiel bei einem Schulausflug mitkomme oder so. Aber da hat sich meine Mutter durchgesetzt. Mhm. Im Sinne von, wenn was passiert, ist sowieso sie die Verantwortliche und die Lehrer haben da überhaupt nichts im Prinzip zu befürchten. Also konnte ich von dem her alle Schulstufen durchmachen. Ich konnte im Sport mitmachen. Im Gegenteil, das hat mich manchmal sogar genervt, wenn ich nicht wollte. Und ich konnte die Ausrede nicht nutzen. Ja, also es gab Unverständnis, aber im Grunde hat es mich nicht eingeschränkt.
Mhm. Also ein ganz normales Leben geführt.
Ja, kann man eigentlich wirklich so sagen. Ich habe natürlich hin und wieder Kommentare bekommen zu meiner Narbe. Also die verläuft ja quer über die Brust, von oben vom mhm. Brustbein hinunter fast bis zum Bauchnabel. Das sieht man natürlich. Und da gab es natürlich immer wieder Kommentare. Aber ansonsten habe ich alles ganz normal machen können.
Mhm, mhm. Ich habe auch gelesen, in deiner Lebensgeschichte habe ich gelesen, dass du ja unsagbar sportlich bist. Also das ist ja bewundernswert.
Also ich war immer schon ein Mensch, ich habe mich immer schon gern bewegt. Das hat mich als Kind, also das Herz ist ein Muskel, das muss bewegt werden. Und das freut sich auch, wenn es bewegt wird. Und mich musste man da gar nicht dazu zwingen oder überreden. Ich habe mich von selber immer sehr gerne bewegt. Ich war bei jedem Blödsinn mit dabei, egal, sportlicher Natur. Relativ egal, was das war, was meine Freunde gemacht haben. Ich war mit Eislaufen, Schwimmen, Basketball, Volleyball, Segeln, Radfahren, also wirklich alles. Ich habe da so gut wie nichts ausgelassen. Und ich bin eigentlich auch jetzt ein Mensch, der sich sehr gerne bewegt. Ich genieße das. Und jetzt, wo ich erwachsen bin, habe ich natürlich auch die Dankbarkeit mit dabei, das Bewusstsein, dass ich mich bewegen kann, körperlich und auch darf. Ja, also da bin ich sehr dankbar, dass das jetzt wieder möglich ist.
Mhm. Und dann bist du, habe ich gesehen oder gelesen, ja, gelesen habe ich das, du bist dann nach Italien gegangen und hast dort studiert und gearbeitet. Sehr interessant, sehr spannend. Da war's. Oder stimmt das?
Ja, ich habe die Matura gemacht und habe dann nach der Matura habe ich zu studieren begonnen. Mhm. Italienisch, eben auf Diplom und mit Nebenfächern. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, dass ich nach Italien gehe. Das war eine Kooperation vom italienischen Unterrichtsministerium, im österreichischen Unterrichtsministerium, glaube ich. Und da konnte man als Sprachassistent in eine Schule gehen und unterrichten. Und das habe ich gemacht. Genau, und bin dann, das war auf ein Jahr beschränkt, also auf ein Schuljahr, 9 Monate, und ich bin dann aber dort geblieben. Also mir hat das gut gefallen und ich bin dann im Endeffekt, wenn man es zusammenrechnet, immer wieder mit Unterbrechungen, waren es circa 5 Jahre, wie ich dann dort gelebt habe.
War schön.
Ja, es hat mich auch sehr viel gelehrt.
Ja, das
glaube ich. In einer anderen Kultur.
Ja, ja, kann ich mir vorstellen.
Dort und wird dann, auch anders mit der Organspende umgegangen.
Ah, dann sag uns kurz, wenn du das weißt, wie? Das würden wir uns jetzt interessieren vielleicht.
Also, das hat mehrere Aspekte. Bei der Organspende war mein Gefühl damals, und das waren die Reaktionen, die ich bekommen habe. Einerseits, wenn man Leute auf mich reagiert haben, die haben viel normaler reagiert, im Sinne von, ja, boah, cool, was ist denn da passiert, erzähl mal. Während wenn ich das hier in Österreich erwähne, ist das schon die erste Reaktion so ein bisschen so ein, ah, okay, aha, sehr zurückhaltend. Während in Italien ist es, glaube ich, vielleicht etwas mentalitätsbedingter, dass da einfach offener damit umgegangen wurde. Mhm. Also es wurde auch offener nachgefragt, bestimmte Aspekte. Andererseits, der andere Aspekt war, dass natürlich die Krankenversorgung und das Gesundheitssystem in Italien um einiges schlechter war. Mhm. Und das hat man gemerkt. Also die Leute haben auch teilweise Angst gehabt, dass wenn sie jetzt zum Beispiel auf der Autobahn einen Unfall haben, dass ihnen die Organe einfach entnommen werden. Das war wirklich eine reale Angst, die die Leute hatten. Weil einfach das Gesundheitssystem nicht auf unserem Standard war. Und die ganzen Geschichten mit der Mafia und so weiter, das ist einfach Realität. Das kann man nicht beschönigen. Und diese irgendwie Angst hat man schon durchaus bei den Leuten gespürt.
Ist die auch begründet? Weißt du das? Ist das begründet?
Ich wüsste nichts davon.
Okay.
Aber ja, man kann natürlich nicht ausschließen, dass das in den 50er Jahren in Süditalien, in Sizilien, wenn jemand wirklich von der Mafia umgebracht wurde, dass dann die Organe weiterverkauft werden. Das würde ich jetzt auch nicht ausschließen. Aber das sind halt Dinge, die, wenn sie passiert sind, dann sind sie in den 40er, 50er Jahren passiert, wo die Mafia ihre Blütezeit hatte. Mhm. Ich hätte nichts davon in irgendeiner Weise gehört oder mitbekommen. Mhm. Mhm. Dann gibt's auch noch den Aspekt, was wollte ich jetzt sagen?
Italien, die Versorgung in Italien.
Ja. Ah, ein witziger Aspekt ist, dass die Italiener zum Transport von den Organen haben die Lamborghinis.
Oh.
Da flitzen die Polizei-Lamborghinis über die Autobahnen mit Blaulicht und dann leuchtet hinten Organtransport auf. So eine Leuchtschrift. Mhm. Ganz witzig.
Gut, das ist ein bisschen Drama, ne? Die sind so ein bisschen.
Die sieht man hier und da.
Ja, ja, gut. Was jetzt nicht unbedingt was Schlechtes ist, vielleicht. Ne? Also
nein, gar nicht.
Das Organ kommt dort an, wo es hin soll.
Absolut. Absolut. Ja. Ich habe in Österreich ein paar Italiener getroffen auf der Herz- und Lungentransplantationsambulanz, die das Organ und die Transplantation aus eigener Tasche bezahlt haben, weil sie gesagt haben, sie lassen sich ums Verrecken nicht in Italien operieren. Also das Gesundheitssystem ist scheinbar immer noch nicht so ganz auf der Höhe. Mhm. Mhm.
Ja. Also ich glaube, wir müssen alle ganz dankbar sein, auch Deutschland und Österreich, dass wir so ein gutes Gesundheitssystem haben.
Absolut.
Ja. Und Leben retten. Also kein Drama ist bei uns, sondern eine gängige Praxis und Gott sei Dank realistisch. Und wie ging's dann weiter mit dir? Weil du hast ja nicht, das war, glaube ich, nicht dein einziges Handicap, gell?
Sozusagen.
Ja.
Also mir ist es super gut gegangen und ich war im Prinzip nicht anders als jedes andere Kind. Das Ganze ist gegangen bis 2010. Jetzt müsste ich rechnen, wie alt ich da war. Ich glaube 24. Ich habe gerade studiert. Und im Zuge eines Lungeninfektes, den ich hatte, da war ich dann stationär und da musste behandelt werden, hat man dann entdeckt, dass ich ein sogenanntes Hodgkin-Lymphom habe. Das ist eine der häufigsten Nebenwirkungen, die Transplantierte haben aufgrund der Medikamente, die wir nehmen müssen, dass sich da einfach gewisse Tumore entwickeln können. Das kann man nicht verhindern. Das kann man nur frühzeitig entdecken und dann halt behandeln. Und genau das wurde bei mir eben entdeckt, wurde dann mit einer Chemotherapie behandelt, auf die ich Gott sei Dank sehr gut angesprochen habe. Da muss ich dann auch wieder unglaublich dankbar sein. Aber im Zuge dieser Chemotherapie sind mir die Nieren kaputt gegangen. Also diese Medikamente, die ich nehmen muss, gehen von Haus aus schon auf die Niere. Aber die Chemotherapie hat ihnen dann sozusagen den letzten Schlag versetzt. Und ich musste dann im Juni 2011 Da wurde natürlich vorher auch versucht, die Niere zu retten mit Infusionen und Krankenhausaufenthalt und alles. Und wie sich dann abgezeichnet hat, es wird nichts mehr, bin ich dann im Juni 2011 an die Dialyse gekommen. Das war die Bauchfelldialyse. Da haben dann die anderen Nierentransplantierten sicher auch schon davon erzählt, wie das funktioniert. Und da hat sich dann halt mein Leben schon drastisch geändert, muss ich sagen. Ich war es gewohnt, bis dahin praktisch mit 24 Jahren zu tun und lassen, was ich will. Zu gehen und zu kommen, wann ich will, zu studieren, Essen zu machen, was ich will, wo ich will, mit Freunden ausgehen, halt alles, was man in dem Alter macht. Und die Dialyse ist dann halt fix jeden Tag 10 Stunden gelaufen. Das hat aber zum Beispiel auch Einschränkungen gehabt, wie zum Beispiel, wenn ich in der Früh um 8 Uhr irgendwo sein musste, Vorlesung, Amtstermin, was auch immer, musste ich mich am Abend entsprechend früh an die Dialysemaschine anschließen. Das bedeutet, ich konnte nicht fortgehen. Ich konnte auch nicht irgendwo auch nur mal klein essen gehen. Das war dann alles vorbei. Da musste ich dann zu Hause sitzen an der Dialysemaschine.
Vielleicht kannst du mal den Menschen, die uns zuhören, mal kurz den Unterschied erklären, weil es gibt ja verschiedene Dialysearten, oder?
Die Hämodialyse und die Peritonealdialyse.
Die du hattest, ne?
Genau. Ja. Genau. So, die Hämodialyse ist das, was man wahrscheinlich kennt, wo man einen Shunt gesetzt bekommt und dann jeden zweiten Tag ins Spital fährt und dort sich an die Dialysemaschine anschließen lässt. Die klassische Blutwäsche. Und das, was ich hatte, die Peritonealdialyse, da wird ein Katheter in den Hohlraum im Bauch gesetzt, als sogenannte Peritoneum, von daher Peritonealdialyse. Und da wird dann Flüssigkeit hineingepumpt. Über einen dieser Katheter steht nach außen, das ist so ein kleines Schläuchel im Prinzip. Man kann sich das so ein richtig bisschen vorstellen, dass einem einfach ein Schläuchel aus dem Bauch steht. Das ist so. Und genau, da wird Flüssigkeit in den Hohlraum gepumpt und über das Bauchfell werden dann die Schadstoffe herausgefiltert. Diese Flüssigkeit wird dann wieder abgelassen, dann kommt wieder Frische hinein und dann wird wieder abgelassen. Und da gibt es verschiedene Arten. Das kann man entweder selber machen, indem man es selbst einfüllt und wieder ablässt. Oder eben so wie ich. Ich hatte eine Maschine, die das für mich übernommen hat. Da kommt dann eben über Nacht. Ich hatte, glaube ich, 13 Liter Flüssigkeit waren das, glaube ich, bei mir. Das ist auch unterschiedlich, je nachdem, wie viel man braucht. Das wird individuell eingestellt von den Ärzten. Ich glaube, es waren 13 Liter. Die werden dann kontinuierlich reingepumpt, dann bleibt das eine Weile, damit es filtern kann und dann wird es wieder rausgepumpt und das geht dann die ganze Nacht so.
Na, jetzt, was mich interessiert, nach welchen Kriterien wird es gemessen, wie viel Liter jemand braucht? Oder?
Kommt auf ganz viele Kriterien an. Welche Grunderkrankung der Niere man hat, wie viel Nierenfunktion man noch hat. Weil man muss ja ab einem gewissen Prozentsatz muss man die Dialyse, weil es nicht mehr ausreicht, aber das heißt nicht, dass man überhaupt keine Nierenfunktion mehr hat. Und wenn man da gerade so am Limit ist, braucht man da wahrscheinlich weniger. Es kommt auch darauf an, wie gut man darauf anspricht, auf das Gewicht, auf das Alter, auf das Geschlecht. Das wird alles von den Ärzten zusammen angeschaut. Und es ist auch natürlich ein bisschen Ausprobieren ist auch dabei. Also wenn man hat bei mir zuerst die eine Flüssigkeit benutzt, dann hat man gesehen, das ist nicht so toll, probieren wir die andere. Dann hat man gesehen, ja, die funktioniert besser, nehmen wir die. Also wie man im Grunde auch darauf reagiert. Jeder Mensch ist anders, jeder Mensch ist individuell. Und das wird dann alles individuell eingestellt.
Und wie viel Alltag ist dann noch möglich oder wie viel Alltag war bei dir möglich?
Also bei mir war es so, dass ich das am Anfang eigentlich nur als ziemlichen Störfaktor gesehen habe, der mich einfach in meiner Freiheit einschränkt. Das heißt, mir war das zwider und ich wollte das nicht. Das waren 10 Stunden täglich. Allerdings waren diese 10 Stunden nur die Zeit, die Maschine gelaufen ist. Da muss man dazu rechnen, dass diese Maschine, die hat oben eine Heizplatte, die muss aufwärmen. Dauert je nach Innen- und Raumtemperatur halbe Stunde, Stunde. Man muss das Ganze aufbauen, man muss sich anschließen, man muss sich abschließen. Man muss dann die Zeit einrechnen, um diesen Katheter zu wechseln, also nicht zu wechseln, zu reinigen. Das ist eine offene Wunde. Man muss die Zeit einrechnen, die man dann auch im Krankenhaus bei Kontrollen ist. Also es ist täglich doch etwas mehr als die 10 Stunden zusammengekommen. Es hat angefangen, ein bisschen planungsintensiv zu werden, weil man natürlich alles vorplanen muss dann schon. Wie gesagt, eben wenn das 10 Stunden sind, und man rechnet dann halt, ich habe meistens mit 12 gerechnet, das ist ziemlich gut hingekommen. Und das aber auch nur ohne Hoppalas. Also wenn man in der Nacht zum Beispiel am Kabel liegt und es gibt Fehlalarme, dann dauert das Ganze schon mal 20 Minuten länger. Mhm. Ja. Ja. Mhm. Es war für mich persönlich mühsam. Sehr, sehr mühsam.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also das heißt, der Alltag war dann doch nur die Dialyse den ganzen Tag. Also 10-12 Stunden ist für mich...
Über Nacht, das ist über Nacht gelaufen.
Über, ja, gut, ja.
Also untertags hatte ich dann schon Freiheit, aber ich musste halt natürlich immer wieder vorkalkulieren. So. Meine Wohnung ist zwar recht klein, aber wenn ich an diese Dialysemaschine angeschlossen war, hatte ich ein Kabel von einer 3 Meter Spannweite. Das heißt, wenn ich da das beim Bett gehabt habe und mir kein Abendessen gemacht hatte, dann war es nichts mit Abendessen, weil in die Küche bin ich nicht mehr gekommen. Mhm, da muss man einfach alles vorplanen.
Mhm. Ja. Hattest du dann, dann war aber, musstest du in der gleichen Zeit noch immer Immunsuppressiva nehmen? Oder das nimmt man ja eigentlich ständig, oder nicht, wenn man transplantiert ist? Oder irre ich mich da jetzt?
Ja, natürlich, weil das, ja, natürlich, dass sobald man ein Organ transplantiert bekommt, muss man das für sein ganzes Leben nehmen, im Normalfall. Mhm. Und das Herz ist ja transplantiert, also das nehme ich seit meiner frühesten Kindheit, ja.
Mhm. Okay, ja. Passt du dann jetzt irgendwie noch speziell auf, also wenn du in der Grippesaison oder Erkältungssaison, hast du dann speziell auf, dass du da nichts abkriegst?
Nicht nur, also jetzt oder damals?
Ja, eigentlich schon jahrelang jetzt, ne?
Theoretisch ja. Also natürlich ist mein Immunsystem herabgesetzt, schon seit ich 2 Jahre alt bin. Und das merke ich natürlich auch. Mhm. Also ich hatte, wie ich ein Kind war, gerade in der Volksschule und in der Unterstufe, wenn so die Grippezeiten gekommen sind, habe ich es natürlich auch eingefahren. Also man hat rechnen können, ja, Oktober kommt und ich habe irgendwas. Also Oktober bis Dezember waren dann so die gefährlichen Monate natürlich. Mhm. Das ist weniger geworden, je älter ich geworden bin, weil ich mir natürlich auch selbst immer mehr bewusst geworden bin, dass man sich die Hände wäscht und dass man vielleicht nicht die rotzenden und hustenden Kinder umarmt, sondern vielleicht erst ja. Nicht nur rotzen und husten.
Ja, ja, ja.
Genau, und jetzt natürlich im Erwachsenenalter die Öffis meiden, soweit möglich. Mhm. Und jetzt ist natürlich ganz, ganz super die FFP2-Masken. Bin ich ja ein Fan davon, dass man das jetzt sozusagen ungeschoren tragen kann.
Die sind für dich gemacht, ja. Ja.
Ja. Sind für Transplantierte.
Sind das kann ich mir vorstellen, ja. Aber gut, wir tragen die auch, also sicherheitshalber natürlich. Und wie bist du dann zur Selbsthilfe gekommen oder wie hat sich das abgespielt?
Also das Ganze ist dann noch ein bisschen spektakulär weitergegangen mit 2 Herzinfarkten. Und dann wurde ich für eine Nierentransplantation gelistet, wurde aufgrund des Herzinfarktes wieder gestrichen. Und dann hat man aber schon gesehen, dass das Herz schwächer wird. Das hat jetzt mehrere Gründe gehabt. Und man hat mich für eine Doppelretransplantation gelistet. Und ich bin dann 2019, habe ich ein zweites Herz und eine Niere gleichzeitig bekommen. Okay. Genau. Und zur Selbsthilfe bin ich gekommen durch 2 Dinge. Einerseits, wenn ich auf der Ambulanz war, bei den Kontrollen, bei den Nachkontrollen, habe ich immer wieder junge Leute gesehen, und habe mir gedacht, wer sind diese jungen Leute? Ich kenne die alle nicht, weil früher hat es nämlich keine gegeben. Da war ich dort zwischen alten Männern. Und wie ich das vor, weiß ich nicht, 2017, 18 oder so, wie es mir schlecht gegangen ist, habe ich dann immer mehr junge Menschen gesehen und habe mir gedacht, ich kenne die alle nicht. Warum kenne ich die nicht, wenn die auch transplantiert sind? Und habe dann eben begonnen, mir so ein kleines Grüppchen zusammenzusuchen. Mhm. Da möchte ich mich auch sehr beim Herztransplant-Team bedanken, die das eigentlich auch gefördert haben. Also die sind ja schon eigentlich auch mit dabei und finden das gut, wenn sowas zustande kommt. Und ja, das war der eine Aspekt, dass ich da viele liebe Leute kennengelernt habe in diesem Grüppchen, das zustande gekommen ist. Und der zweite Aspekt war, dass dadurch, dass ich so früh transplantiert wurde, habe ich den Gründer vom Österreichischen Verband der Herz- und Lungentransplantierten, den habe ich noch persönlich gekannt, der ist leider verstorben. Und dadurch war mir das auch irgendwie ein persönliches Anliegen, dass dieser Verband, wie soll ich sagen, dass es verläuft und dass da was Schönes daraus weiter entsteht.
Mhm. Ich glaube,
so bin ich im Prinzip dazugekommen.
Mhm. Bist du jetzt noch immer in der Gruppe tätig oder in der Selbsthilfe?
Ich war im Vorstand vom Verband vom österreichischen Verband der Herz- und Lungentransplantierten, bin da aber nicht mehr seit Februar und jetzt leite ich die Gruppe. Sie heißt momentan noch Junge Transplantierte. Mhm. Wir haben da ein bisschen herumgeredet, den Namen zu ändern, weil das irreführend ist. Also mein Augenmerk liegt einerseits schon auch ein bisschen am Alter, weil es ist einfach was anderes, wenn man zwischen, sagen wir, 18 und 40 transplantiert wird als 40 plus. Da steht man an einem anderen Punkt im Leben, man stellt sich andere Fragen, man hat andere Sorgen. Mhm. Also das Alter ist schon noch ein Aspekt, aber mein Hauptaugenmerk ist eigentlich auf die Aktivitäten. Wir haben vom Verband aus in den meisten Bundesländern sogenannte Stammtische, da treffen sich einmal im Monat oder auch zweimal im Monat, je nachdem, was die Leiter beschließen, treffen sich die Leute in einem Gasthaus und können sich austauschen. Und ich habe aber festgestellt, dass das für junge Leute nicht sehr attraktiv ist, monatlich in einem Gasthaus zu sitzen und den alten Leuten bei ihren Problemen zuzuhören, weil sie ja eigentlich eigene haben und auch andere. Und für junge Leute ist es nicht so attraktiv, sich in der Krankheit und im Mitleid zu wälzen, sondern die wollen eher raus. Die wollen das Leben genießen im Grunde. Die wollen was machen. Ja. Und da möchte ich jetzt eher meinen Aspekt, meinen Fokus drauf legen, sozusagen was zu machen. Sportlicher Natur natürlich gerne. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Wanderung geplant. Genau.
Ja, schön. Also nebenbei bemerkt natürlich, es gibt auch ältere Leute, die das nicht wollen, im Gasthaus sitzen.
Eben, deswegen habe ich gemeint, ich suche für meine Gruppe ein bisschen einen anderen Namen.
Ja, ich verstehe schon.
Wenn ich zum Beispiel bei dieser Wanderung und ich sage, jemand, der schreibt mir, der ist 82 und er sagt, er ist topfit, ob er mitkommen kann, bitte, ich meine jederzeit.
Ja.
Genau, wir haben überlegt, die Gruppe jung und aktiv zu nennen oder sowas. Mhm.
Ja, vielleicht gibt es auch irgendwie einen italienischen Namen, es wäre jetzt auch mal schick.
Muss schon verstanden werden, denke ich.
Na, sehr gut. Aber dir geht's jetzt gut, also diese Herzinfarkte und Retransplant hast du gut, alles gut überstanden?
Mir geht's momentan sehr gut, ja.
Ja, fein.
Da bin ich auch sehr, sehr dankbar wirklich drüber, weil es ist mir schon richtig schlecht gegangen. Also ich habe, man kann sich das ja eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe keine 3 Schritte mehr gehen können. Ich habe mich kaum mehr anziehen können. Duschen war nicht mehr möglich. Das war alles. Ja. Ich meine, da ist man 26 Jahre alt und ist im Prinzip ein kompletter Pflegefall. Aber
ja,
der Körper steckt einiges weg.
Ja.
Und dafür bin ich sehr dankbar.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, liebe Arina, das war ein wirklich, ja, wie ich schon gesagt habe am Anfang, auch eine sehr bewegende Geschichte. Und was mir wirklich Respekt abverlangt, ist die Geschichten von Schwerkranken oder ich weiß nicht, zählst du dich als Schwerkranker selber?
Ich habe mich nie als krank gesehen, witzigerweise. Ich meine, wie ich dann nicht mehr konnte und mir das Herz versagt hat und so schon, aber da habe ich dann ja auch im Prinzip auch nicht mehr wirklich viel mitbekommen, muss ich dazu sagen. Aber nein, ich habe mich nie wirklich als krank gesehen.
Ja, aber was mir jetzt Respekt abverlangt, ist diese unglaublich positive Lebenswelle, den nicht nur du, sondern alle Transplantierten jetzt, also ich glaube, mit diesem neuen Organ, das du hast, oder du hast ja schon zweimal ein neues Organ und auch die anderen, ihr habt einen unglaublichen positiven Lebenswillen mit eingehaucht bekommen. Also das ist fantastisch. Und das,
ja, das ist eine, bei dir eine Operation.
Ja, aber ihr habt trotzdem alle eine sehr positive Lebensausstrahlung und strahlst es auch aus, ein neues Leben. Und wahrscheinlich feierst du das auch, nehme ich an, so, oder?
Ja, Herzgeburtstag.
Ja, genau. Ja. Natürlich verstehe ich auch gut. Ja,
kann ja, das macht schon was mit einem. Das verändert einfach den Blickwinkel auf viele Dinge, diese Riesenoperation und vor allem auch natürlich, dass es einem vorher so dreckig geht.
Ja.
Das verändert den Blickwinkel und es setzt im Prinzip die Priorisierung neu. Mhm.
Kann ich mir vorstellen.
Merkt man bei vielen Leuten, Prioritäten ganz anders gesetzt werden.
Also was man dir wünschen kann, ist natürlich, dass nichts mehr dazu kommt.
Danke, ja.
Nichts mehr rauskommt, nichts mehr rein muss. auf jeden Fall wünsche ich dir sehr. Und natürlich, dass du keine gröberen Infekte oder Viren oder was jetzt so zur Zeit herumschwirrt, alles abbekommst und deine positive Art weiter behältst. Das bin ich mir sicher, dass du das tust und auch mit deiner Gruppe und dir den Namen einfällt für die junge, aktive, transplantierte, Herztransplantierte.
Schließt da niemanden aus. Also wir sind eigentlich Herz und Lunge offiziell, aber wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, der nierentransplantiert ist, er möchte da gerne dazukommen, dann herzlich willkommen.
Ah, gut. Ja, auch gut. Ja. Fein, dann werden wir das so weitergeben. Du darfst jetzt auch gerne noch einmal deine Homepage durchgeben, wenn du willst. Dass vielleicht, wenn uns jemand hört und vielleicht sagt, ich habe da Fragen und sich an dich wenden will.
Gerne. Also das ist die Homepage vom österreichischen Verband der Herz- und Lungentransplantierten. Findet man, wenn man es googelt. Es ist www.h für Herz, Lu für Lunge, TX für transplantiert, also www.hlutx.at. Die Homepage, und da findet man dann alle Informationen. Da findet man dann auch die Vertreter von allen Bundesländern. Mhm. Also wenn jetzt jemand transplantiert ist und zum Beispiel aus Kärnten ist, der kann da nachschauen und schauen, wen er sich da wenden kann. Genau. Das sind auch Geschichten von etlichen Transplantierten. Da kann man schauen, wie es anderen Leuten ergangen ist. Nicht nur meine, sondern wir haben da 6, 7 Geschichten auf der Homepage, die kann man sich durchlesen und schauen, wie andere Leute das heißt, ich habe andere Erkrankungen.
Ja. Gut, fein. Liebe Irene, ich danke dir vielmals für das schöne Gespräch mit dir und bleib gesund.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne.
Gleichfalls.
Wir werden uns wieder sehen und hören, hoffentlich. Alles Liebe, gell? Danke. Irene. Danke. Ja, das war's jetzt von meiner Seite. Marius, wir machen bald weiter mit unserer Miniserie über Organtransplant. Freue mich auf das nächste Gespräch.
Ja, ich kann von meiner Seite aus auch nochmal ganz großes Dankeschön sagen an dich, Irene. Danke, dass du uns das heute daran teilhaben lassen. Mich hat wirklich beeindruckt, wie positiv du einfach mit der ganzen Situation umgehst. Ich habe das schon öfters jetzt gehört. Vielleicht sollten sich das auch die anderen Leute mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Ne? Man ist, glaube ich, so erkrankt oder krank, wie man sich selbst fühlt und sollte nicht von anderen, von Außenstehenden als krank eingestuft werden, wenn man es selber anders sieht. Wie gesagt, finde ich ganz, ganz toll. Ich denke, dass das auch eine Vorbildfunktion hat für viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen. Vollkommen egal, ob erkrankt oder nicht. Ich denke, das ist einfach ein guter Spirit, den du uns hier heute gezeigt hast. Und dafür ganz herzlichen Dank. Und ja, an euch da draußen, liebe Hörer und Hörerinnen aus Österreich. Ich freue mich dann eben auch, wie Waltraud schon gesagt hat, auf die nächste Folge. Und bleibt uns gewogen und bleibt gespannt auf die nächsten Geschichten. Ich denke, es wird weiter spannend weitergehen. Und ja, dann von mir nur ein Tschüss, Ciao, Servus, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Servus.